Ja, liebe Gemeinde, schön euch wieder zu sehen, euch zu grüßen auch, die ihr an den Empfangsgeräten seid. Ich beginne die Predigt mit einem Gebet. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir uns auf dich ausrichten können. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der spricht, und ich bete, dass du mir die Gnade gibst, das rüberzubringen, was du mir aufs Herz gelegt hast, und dass alle, die zuhören und zuschauen, Gnade haben zum Hören. Amen. Wir sind ja eben in einer Predigtreihe unterwegs, in der wir jetzt Fortsetzung machen. Es waren ja die letzten beiden Sonntage ein lieber Kollege aus Bremen da, der eine Mini-Predigtserie gemacht hat über das Buch Nehemia. Und heute mache ich Fortsetzung bei diesem Thema Listen. Höre. In meiner Lieblingsübersetzung im Englischen, die Message-Übersetzung von Eugen Peterson, da steht an dieser Stelle in der Offenbarung ganz einfach nur dieses Wort Listen. Hört zu. Hört zu. Liebe Gemeinde, am Ende des ersten Jahrhunderts, liebe Gemeinden, es sind nämlich in der Zahl 7, ich habe euch etwas zu sagen, sagt Jesus hier. Und das Ziel ist, dass Gemeinde gestärkt wird, auferbaut wird in den Wirren am Ende des ersten Jahrhunderts. Da war Gemeindeleben auch nicht immer nur einfach. Die äußeren Umstände waren mega kompliziert und es gab viele Probleme. Und wenn man sich die Offenbarung anschaut, geht es in diesem Buch eigentlich um ein Thema. Es geht um die Frage der Anbetung. Wen beten wir an? Jeder Mensch betet etwas an. Jeder Mensch betet etwas an. In der Offenbarung, das nur ein Vierzehntel des Neuen Testamentes ungefähr ausmacht, kommt das Wort anbeten 24 Mal vor und im gesamten übrigen Neuen Testament nur 35 Mal. Also das heißt, dort geht es ganz stark um die Frage, wohin richte ich mich aus? Da gibt es Menschen, die sind in der Offenbarung 13 beschrieben, die Bewohner der Erde, deren Name nicht geschrieben ist, sind von Anfang an der Welt in dem Lebensbuch des Lammes, die beten das Tier an. Da gibt es ein Tier, das Böse darstellt. Und die Menschen beten das an. Jeder Mensch betet also etwas an. Die Heiligen dagegen, die immer wieder als Gott preisen, Schar geschaut wird dort, die verweigern die Anbetung des Tieres und gehen sogar ins Martyrium. Die Menschheit betet an. Und diese Schau, da geht es einfach darum, es gibt eine Form von Anbetung, die auf Gott ausgerichtet ist. Und es gibt eine Form von Anbetung, die auf andere Dinge, auf andere Götter, auf andere Götzen ausgerichtet ist. Und darum geht es im Kern der Offenbarung. Dass Gemeinde sich darauf wieder ausrichtet, auf die Anbetung Gottes und nur auf die Anbetung Gottes. Weil in Gemeinde schleicht sich so manchmal auch etwas hinein. Und da werden wir heute einiges hören. Ich muss gestehen, dass das Thema Vorbereitung heute nicht einfach war. Die Offenbarung ist eigentlich eines der schwierigsten Bücher im Neuen Testament. Der Neutestamentler Thomas Söding hat geschrieben, keine neutestamentliche Schrift hat es schwerer gehabt, in den Kanon zu gelangen. Keine andere war länger umstritten. Kanon meint also das, was wir heutzutage als definitiv Autorität in der Bibel an Schriften haben. Das war ja nicht von Anfang an immer klar. Es gab viele Schriften in den ersten 300, 400 Jahren. Und man war sich nicht immer so sicher, welche schafft es jetzt in die Bibel hinein und welche wohl. Und die Offenbarung war maximal umstritten. Einer meiner Lieblingstheologen, Martin Luther, hat auch sehr große Probleme mit der Offenbarung gehabt. Er sagt, mir mangelt an diesem Buch Verschiedenes, sodass ich es weder für apostolisch noch prophetisch halte, aufs Erste und Allermeiste, dass die Apostel nicht mit Gesichten umgehen, also mit Visionen, sondern mit klaren, dürren Worten weissagen, wie es Petrus, Paulus, Christus im Evangelium auch tun. Und dann sagt er weiter in den Vorreden zur Offenbarung, endlich meine davon jemand, was ihm sein Geist gibt. Mein Geist kann sich in dem Buch nicht schicken. Und ist mir dies Ursache genug, dass ich sein nicht hochachte, dass Christus drinnen weder gelehrt noch erkannt wird, welches zu tun ein Apostel noch vor allen Dingen schuldig ist, wie Christus in Apostelgeschichte 1, Vers 18 sagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Darum bleibe ich bei den Büchern, die mir Christus hell und rein dargeben. Da werde ich gleich weitermachen. Bei dem Bibeltext. Auch die Reformatoren Zwingli und Calvin haben Probleme damit gehabt. Es war einfach kein einfaches Buch. Und wir Christen tun uns bis auf den heutigen Tag schwer mit der Offenbarung. Die Offenbarung hat häufig Hochkonjunktur, wenn es schwierig ist. Wenn die äußeren Umstände schwierig waren, wenn Krisen da waren, politische wirtschaftliche Naturkatastrophen, dann holen wir uns immer wieder mal die Offenbarung hervor und denken, Mensch, da können wir doch Orientierung drin finden. Viele Christen haben auch manchmal Angst, wenn sie die Offenbarung lesen, weil sie als eine Art Fahrplan lesen in den Endzeiten, die uns irgendwie bevorstehen. Und ich glaube, wir dürfen das nicht vergessen, dass Johannes erst einmal die Gemeinden damals vor Augen hatte. Er wollte diesen Menschen Mut machen. Aber es gibt ja bis auf den heutigen Tag, ich meine, ich bin jetzt bescheidene ungefähr 40 Jahre alt, okay, ich gebe es zu, ich werde bald 43. In diesen paar Jahren, in diesen Jahrzehnten, die ich jetzt auf diesem Planeten bin, wie oft habe ich das schon erlebt, dass irgendwas ganz Schlimmes da ist. Ich erinnere mich an die Jahrtausendwende. Alle Computer stürzen ab und dann wird der Antichrist aufstehen und die Weltherrschaft einnehmen und so weiter und so fort. Das haben damals auch Leute gesagt und auch ernst gemeint. Oder dass das WWW für 666 steht, das World Wide Web. Solche Theorien gibt es und gab es. Meine Erwartung, ehrlich gesagt, ist, liebe Schwestern und Brüder, meine Erwartung, die Voraussetzung, dass Jesus wiederkommen ist, die sich seit 2000 Jahren erfüllt. Jesus kann jederzeit wiederkommen und die Voraussetzungen dafür sind erfüllt. Es kann sein, dass er heute kommt und es kann sein, dass er in 100 oder in 500 Jahren es kommt. Egal. Die Herausforderung für uns als Christen ist, allzeit bereit zu sein. Jetzt, heute bereit zu sein, dass Christus wiederkommen kann. Dass er seine Braut zu sich holen kann. Und in der Offenbarung geht es nicht darum, dass wir uns Angst machen lassen. Wir haben von Anfang bis zum Ende eine frohe Botschaft. Und wir Christen sollten uns nicht in Angst ergehen, auch wenn die Krisen um uns herum da sind. Ich kann das verstehen. Aber ich muss mich selbst im Geist disziplinieren und sagen, nein, ich werde mich auf Christus ausrichten. Wenn die Krisen um mich herum da sind, wie jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch, ich sage, ich richte mein Herz auf Christus aus. Und er ist derjenige, der wiederkommt. Es ist ein Ermutigungsbuch, die Offenbarung. Die Christen der damaligen Zeit sollten ermutigt werden, durch diese schwere Zeit hindurchzugehen. Es gab im Neuen Testament damals schon Texte, die davon ausgingen, dass Jesus jederzeit wiederkommt. Wenn wir in den Thessalonicher Brief reinschauen zum Beispiel. Die Christen haben das damals auch erwartet. Der Herr wird wiederkommen. Und einige waren nachher enttäuscht, dass er noch nicht wiedergekommen ist. Dann gab es theologische Probleme in der Gemeinde. Wie gehen wir jetzt damit um? Dieses Buch soll uns Mut machen. Höret. Liebe Gemeinde, hört. 7-mal. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden im Plural sagt. Zu allen Zeiten. Und dann gibt es manchmal Kritik von Jesus, wenn er die Gemeinden da sich anschaut. Aber das ist kein Abschlussbericht von einer Gemeinde. So nach dem Motto, okay, liebe Gemeinde in XY, ich habe euch abgeschrieben. Sondern, liebe Gemeinde, das sehe ich, das ist gut und das ist nicht gut. Und ich möchte, dass ihr das ändert, dass ihr umkehrt, dass ihr umdenkt. Damit ich, Christus, stärker zum Leuchten komme. Und das ist die Chance, auch in einer Krise. Dass wir uns in einer Krise neu ausrichten. Dass wir uns neu auf das ausrichten, was Gott hat. Dass wir uns in sein Licht stellen, in Gottes Licht stellen. Und uns verändern lassen. Wenn der Geist spricht zu den Gemeinden, höre. Wenn der Geist spricht, hört. Liebe Schwestern und Brüder, hört. Dann ist es in absoluter Übereinstimmung mit dem, was im Johannesevangelium an vielen Stellen beschrieben wird. Nämlich, dass Christus zwar zu Hüten geht in den Himmel, aber den Geist sendet, dass wir eine Hörfähigkeit haben durch den Heiligen Geist. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird bei euch sein. Also wir können hören. Das ist ein Zuspruch. Und die zweite Tatsache ist, dass wir Ohren empfangen haben, dass wir Gottes Stimme auch wirklich empfangen können. Jesus sagt, wer von Gott ist, der hört Gottes Wort. Ihr hört darum nicht, weil ihr nicht von Gott seid. Das sagt Jesus zu den Pharisäern. Oder meine Schafe hören meine Stimme. Haben wir in der Predigtreihe über den Psalm 23 mal drüber nachgedacht. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Wir sind also gerufen, Gott zu hören. Sein Wort zu hören. Jetzt heißt die Predigtreihe auch, we are still the church. Wir sind immer noch Kirche, auch wenn Krisen da sind. Auch wenn nicht alles tutti-frutti ist. Christus hat seine Kirche nicht abgeschrieben. Er spricht in die Gemeinden hinein und sagt, ich habe euch gesehen und ich werde euch prüfen und ich werde euch rufen. Hört mich doch. Das sagt er nicht, weil er uns fertig machen will. Das sagt er nicht aus dem Zorn heraus, sondern sagt er aus Liebe heraus. Und heute geht es eben um die Gemeinde in Thyatira. Eine Gemeinde, die einerseits sehr gelobt wird und andererseits sehr kritisiert. Wie gesagt, kein leichter Text, auch in der Vorbereitung habe ich geschluckt. Und ich bin dankbar, dass es nicht meine Botschaft ist, sondern dass ich nur Briefträger sein darf. Aber ich schlage vor, dass wir diesen Text einmal an uns herankommen lassen, so als wären wir Teil dieser Gemeinde in Thyatira und uns fragen, trifft es mich, trifft es uns, trifft es mein Verhalten, trifft es mein Denken? Und dann daraus hervor, mich ansprechen zu lassen. Schauen wir uns den Text jetzt mal an. Offenbarung 2. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind wie Golderz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld und weiß, dass du je länger, je mehr tust. Aber ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest. Die Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun, und sie will sich nicht bekehren von ihrer Hurerei. Siehe, ich werfe sie aufs Bett und mit ihr jene, die die Ehe gebrochen haben. Ich stürze sie in große Trübsal, wenn sie sich nicht bekehren von Isabels Werken. Und ihre Kinder will ich mit dem Tode schlagen, und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich der bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde geben einem jeden von euch nach euren Werken. Euch aber sage ich, den anderen in Thyatira, die solche Lehre nicht haben, die nicht erkannt haben die Tiefen des Satans, wie sie sagen, ich werfe keine andere Last auf euch. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet, und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Völker. Und er soll sie weiden mit einem eisernen Stab. Wie die tönernen Gefäße werden sie zerschmissen. Wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater. Und ich will ihm geben den Morgenstern. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Thyatira war eine Stadt, in der es große Handels- und Handwerkerzünfte gab. Das war eine Stadt, in der man quasi, um dabei zu sein, in einer dieser Gruppierungen sein musste, in so einer Zunft. Und das hatte manchmal etwas quasi Religiöses, weil ja, man hatte einen Schutzgott und man musste in solchen Zeremonien teilnehmen. Und das war eine große Herausforderung für die Menschen damals. Und die Menschen, die zu Christus gehörten, die zur Gemeinde gehörten, waren in der Herausforderung, dass sie sich entscheiden mussten an einigen Stellen. Und da gibt es auf der einen Seite das erstmal das große Lob. Jesus sieht die Werke und die Liebe. Er sieht den Glauben und den Dienst. Und dann heißt es da sogar, und deine Geduld. Geduld bedeutet etwas drunter bleiben, unter einer schweren Situation, es auszuhalten. Das habe ich alles gesehen, sagt Jesus. Und es ist sogar gewachsen. Wir haben ja vor einigen Wochen gestartet mit dem ersten Sendschreiben, wo die Liebe das Problem war. Ihr habt die erste Liebe verlassen. Simon hat darüber gepredigt. Da war die Liebe weniger geworden. Hier ist sie sogar gewachsen. Und man müsste sagen, wow, richtig super. Ein diakonisches Handeln. Rein äußerlich war die Kirche zu Thyatira also eine vorbildliche Kirche, die quasi in ihren Werken vollendet war, gewissermaßen. Das tut, was Gott an vielen Stellen in seinem Wort sagt. Wir sollen lieben. Und dann kommt das große Aber in Vers 20. Aber ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest. Die Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin. Wenn man es das erste Mal hört und in der Bibel vielleicht noch nicht so bewandert ist, dann denkt man sich, wer um alles in der Welt ist Isabel? Wo ist das Problem? Und das ist etwas Verborgenes, was in dieser Gemeinde irgendwie damit auch angedeutet wird. Isabel müssen wir aus dem biblischen Gesamtkontext betrachten. Dieser Name war bekannt. Wenn ich die hebräische Bibel, unser Altes Testament vor Augen habe, dann ist dieser Name bekannt, nicht zum Guten. Wenn ich als jemand, wenn ich jetzt zum Beispiel den Namen Adolf Hitler nenne, jeder halbwegs gebildete Deutsche weiß, der Typ war nicht so gut drauf. Der war nicht so gut für unser Land. Und genauso ist es bei Isabel. Du musst nur den Namen nennen und es gefriert dir das Blut in den Adern. Weil diese Frau in der Geschichte Israels so eine böse, durchdrungene, durchtriebene Macht in das Volk Gottes hineingebracht hat. Isabel war die Königin in Israel gewesen von dem jüdischen König Ahab. Sie war aus einem anderen Stamm hinzugekommen, aus einem anderen Land gekommen und hatte ihre ganze Armada, ihre ganzen Propheten mitgebracht von einem anderen Gott, von einem Fruchtbarkeitsgott, vom syrischen Fruchtbarkeitsgott Baal. Und sie hat die Propheten Gottes bekämpft. Und der König in Israel hat nichts dagegen getan. Man stellt sich das so vor, Ahab ist zwar König, aber wer wirklich die Hosen anhat im Hause Israel, war Isabel. Sie hat gesagt, wo es lang geht. Ja? Und sie hat die ganzen Propheten mitgebracht, über 800 Propheten aus ihrer Heimat mitgebracht, die haben bei ihr mit am Tisch gesessen. Sie hat die Propheten von Jahwe verfolgt und umbringen lassen. Und dann kam es zu einem großen Showdown. Der Prophet Gottes Elia ist auf einem Berg und sie beten darum, also es gibt also den Showdown der Götter und Elia alleine gegen die ganzen Baalspriester. Und Elia gewinnt. Die Geschichte könnt ihr nachlesen, im 1. Könige Buch. Und dort wird berichtet, wie Feuer vom Himmel fällt auf das Gebet von Elia. Und die Baalspriester haben sich da richtig Mühe gegeben, dass das Opfer anfängt zu brennen und so weiter und nichts passiert. Und ganz Israel erkennt, oh, der Gott von Elia, der Gott Jahwe, das ist der Gott, der lebendig ist. Und das Krasse ist, dann, wie es weitergeht. Ich werde da gleich noch weiter drauf eingehen, wie sie anfängt dann zu manipulieren. Jesus sagt, diese Frau hat Hurerei und Götzenopferfleisch in die Gemeinde mit, das Essen von Götzenopferfleisch in die Gemeinde mit hineingebracht. Jesus sieht sich das ganz genau an. Und er sagt, das, was damals im Volk Israel war, also zu diesem Kult, gehörte dazu Unreinheit. Porneia steht in der griechischen Übersetzung der hebräischen Bibel. Also sexuelle Unreinheit. Und das ist ja heutzutage auch eine große Herausforderung in unserer Gesellschaft. Da gibt es auch Menschen, die sagen, ja, das sieht ja Jesus gar nicht mehr so ganz genau. Guido Baltes in seinem Buch Jesus der Jude und die Missverständnisse der Christen schreibt, viele oberflächliche Bibelleser zählen nach, wie man in der Bibel, wie oft das Thema Sex vorkommt und ziehen daraus den Schluss, dass es nur ein Nebenthema gewesen sein muss. Und er sagt er wortwörtlich, wer sich stattdessen die Mühe macht, die jüdische Welt von Jesus und Petrus besser kennenzulernen, der entdeckt, dass die beiden in dieser Frage einig waren mit den meisten ihrer jüdischen Zeitgenossen. Und dass sie deshalb nicht viel dazu sagen mussten. Ein Thema, über das man nicht viel reden muss, ist entweder eine Nebensache oder es ist eine Selbstverständlichkeit. In dieser Frage gilt aber mit Sicherheit das Zweite. Das wird dort deutlich, wo Jesus und Paulus die wichtigsten Grundregeln eines gottgemäßen Lebensstils in kurzen Listen zusammenfasst. In solchen Aufzählungen nennen sie stets das griechische Wort Porneia, was eben auch in der Übersetzung des hebräischen Textes in das Griechische vorkommt, wenn es hier um Isabel geht. Dieses Wort schließt nach jüdischem Verständnis alle sexuellen Beziehungen außerhalb der Ehe ein. Mehr Worte musste man deshalb in der jüdischen Welt gar nicht machen, um eindeutig Positionen zu beziehen. Und das sollten wir uns vor Augen halten. Und das kam hinein in die Gemeinde. Dieser Spirit, der unterschwellig hineinkam in die Gemeinde, so nach dem Motto, ja, man kann ja auch da an der Stelle ein bisschen Kompromisse eingehen. Man sieht das doch gar nicht mehr so eng und so ganz genau. Und Jesus wird hier sehr deutlich. Er sagt, ich werde Gericht üben. Das werde ich mir nicht gefallen lassen. Warum nicht? Weil ich die Gemeinde teuer erkauft habe. Weil es meine Gemeinde ist. Die soll rein und heilig sein. Und wo eine falsche Lehre und damit falsches Leben in die Gemeinde eindringt, wird er sehr, sehr, sehr deutlich. Nicht aus Lieblosigkeit. Ich möchte es hier an dieser Stelle betonen, ich habe vor kurzem eine Dokumentation gesehen über eine Frau, die ins Kloster gegangen ist. Und die hatte ein Gottesbild von einem Gott, der straft und der im Himmel sitzt und draufhaut und so weiter. Überhaupt nicht mein Bild. Ich war erschüttert, als ich das gehört habe. Und da ich nicht weiß, was dein Gottesbild ist, möchte ich versuchen, dem auch etwas entgegenzuhalten und sagen, nein, so, dass die Motivation, dass Gott da etwas gegen sagt, ist nicht, weil er uns nicht liebt, sondern genau das Gegenteil, weil er uns liebt. Wenn der Fußballtrainer von meinem Sohn anfangen würde zu sagen, hey, Fußballspielen ist toll, klasse, wir haben ein neues Spielfeld bekommen. Dieses Spielfeld ist übersät mit Landminen. Und dann lass uns doch mal da trainieren. Dann wäre es doch lieblos, wenn ich nicht sagen würde, lieber Trainer, stopp. Auf gar keinen Fall wird mein Sohn auf diesem Stück Land Fußball spielen. Und das ist der Grund, warum Jesus an einigen Stellen sehr, sehr deutlich wird und sagt, stopp, wenn ihr das weitermacht, dann spielt ihr mit eurem Leben. Darum wird er sehr deutlich. Liebe Gemeinde, es ist meine Gemeinde und ihr seid in den Herzen geteilt. Und das kann nicht sein. Das ist, warum der Heilige Geist durch Paulus sagt, ihr seid der Tempel Gottes und Gottes Geist wohnt in euch. Wer den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und heilig seid ihr auch. Und hier tritt in diese Gemeinde Thyatira diese Frau auf mit göttlicher Autorität. Sie ist Prophetin angeblich. Sie kommt in der Gestalt des Engels des Lichts, im frommen Gewand und versucht Menschen zu verführen. Da könnte man jetzt in der Gefahr sein und sagen, ach, alle Prophetie wollen wir nie wieder was mit zu tun haben. Ist ja die Gefahr, dass dann Isabel reinkommt. Auch sowas höre ich manchmal unter Christen. Das ist aber das Kind mit dem Bade ausschütten. Es geht darum, dass wir Prophetie richtig einsetzen. Ich werde da gleich noch was kurz zu sagen, ganz kurz. Und bei Isabel geht es auch viel mehr als um Prophetie. Es geht um Machtmissbrauch, es geht um Manipulation. Prophetie an sich ist nicht schlecht. Prophetie an sich ist von Gott gegeben. Und ich will ganz kurz ein paar Flöcke einschlagen. Prophetische Rede muss und soll geprüft werden. Das ist biblische Grundlage. Keiner kann mit dem Anspruch herkommen, weil ich prophetisch rede, musst du das annehmen, muss das von Gott sein. Da werde ich ganz, ganz, ganz kritisch. Wir dürfen und müssen es prüfen, sagt Gottes Wort. Auch jemand, der prophetisch redet, kann sich irren. Habe ich mehrfach erlebt. Wenn ich auf mein christliches Leben zurückschaue und schaue, da sind Männer und Frauen Gottes, die mein Leben hineingesprochen haben. Manches Mal hat es hundertprozentig gepasst in die Situation wie die Faust aufs Auge. Und auf der anderen Stelle haben sie manchmal Sachen gesagt, wo sie auch dann, ich habe den Eindruck, das, und sie sagen das meistens vorsichtig, finde ich ja sehr gut. Und ich dachte, nee, das passte nicht. Und deswegen, Prophetie an sich muss geprüft werden. Und wer mit diesem Anspruch auftritt, ich bin Prophetin, ich habe von Gott gehört. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und hier, dieser Geist der Isabel, greift die Gemeinde an. Und ich stelle mir die Frage, ob man vielleicht sich die Frage stellt als Zuhörer, ja, habe ich noch nie erlebt, dass ich irgendwie mit dem Geist der Isabel in Kontakt kam. Das würde ich doch nicht, niemals würde mir das passieren. Und das ist genau die Gefahr. Wenn wir nicht wissen, was genau das ist, was genau da auf uns zukommt. Isabel war eine Frau, die verführt hat, die manipulativ ist, die angefangen hat, ihre Fäden zu spinnen. Und genau darum geht es bei Isabel. Sie will den Fokus von Anbetung, ihr erinnert euch daran, Offenbarung geht es um Anbetung, das Herz von der Anbetung Gottes wegzulenken, auf einen anderen Gott zu lenken. Das war ihr Fokus, das war ihr Spirit. Das war nicht irgendwie total ohne Religion, im Gegenteil. Hochreligiös, tolle Erfahrung, ganz klasse. Sogar 850 Priester hat sie mitgebracht. Also eine ganze Armada. Und im 1. Könige 18, wie gesagt, kann man das nachlesen, wie die Baalspriester besiegt werden. Und dann in Vers 19, können wir lesen, und Ahab sagte Isabel alles, also was Elia getan hat, er hat nämlich die Propheten alle umgebracht, wie er sie mit dem Schwert umbrachte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um die Zeit mit dir tue, was du mit diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Und er ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit, kam und setzte sich an einen Ginsterbusch und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Elia hat am ersten einen Tag hat er den großen Sieg Gottes errungen und dann kommt ein Satz von dieser Frau und er ist selbstmordgefährdet. Der ist total am Ende. Nur das, durch das, was diese Frau gesagt hat. Und das ist der Spirit, der dahinter steht. Er hatte alles Übernatürliche vergessen. Er hatte einen Sieg errungen, den nur Gott machen kann. Offensichtlich komplett weg. Nur noch Depressionen. Und das ist das, was der Spirit von Isabel tut. Er richtet unseren Fokus weg, manipuliert unseren Fokus weg von Gott. Hin auf unsere Probleme, hin auf uns selbst. Natürlich, wenn die Königin hinter mir her ist, menschlich gesehen habe ich verloren. Die sagt zwei, drei von ihren Soldaten, dass sie mich fangen sollten, ich bin weg vom Fenster. Er verliert, vergisst das alles, er flieht. Und das passiert. Wenn wir anbeten, schauen wir auf Gott. Und der Geist von Isabel lenkt diesen Blick weg von Gott, weg auf das Irdische, hin zu Resignation und Mutlosigkeit. Eine andere Variante des Geistes von Isabel können wir nachher lesen in Kapitel 21, in 1. Könige 21. Der König wünscht sich, dass er einen tollen Weingarten, also so einen Weingarten kaufen kann. Und der Mann, dem dieser Weingarten gehört, heißt Naboth. Der sagt aber, ich will nicht verkaufen, lieber König. Und dann schmollt der König, ist ganz beleidigt. Und dann kann man dort lesen, dann greift diese Isabel ein, sagt, ab Vers 7, da sprach seine Frau Isabel, also Ahabs Frau Isabel, zu ihm, zum König: Du bist doch der König über Israel. Steh auf und iss Brot und sei guten Mutes. Ich werde dir den Weinberg Naboths des Jesreelitas verschaffen. Und sie schrieb Briefe unter Ahabs Namen und versiegelte sie mit einem Siegel und sandte sie zu den Ältesten und Oberen, die mit Naboth in seiner Stadt wohnten. Und schrieb in den Brief: Lasst ein Fasten ausrufen und setzt Naboth oben an im Volk und stellt ihm zwei ruchlose Männer gegenüber, die da zeugen und sprechen: Du hast Gott und den König gelästert, und führt ihn hinaus und steinigt ihn, dass er stirbt. Was für ein durchtriebenes Weib. Sie schreibt im Namen des Königs einen Brief: Ich lade euch ganz herzlich ein zu einer Fasten- und Gebetswoche. Wir werden richtig den Herrn suchen. Und dann sollt ihr diesen Naboth vorne hinstellen. Und zwei falsche Zeugen werden auftreten gegen ihn und werden ihn zum Tode verurteilen. Weil wenn das stimmt, dass er Gott lästert und den König lästert, ist er des Todes. Was für ein durchtriebenes Weib. Was für eine Manipulation. Da werden Menschen ein Mittel zum Zweck. Der Mensch ist nicht mehr du, sondern der Mensch ist es, wie Martin Buber es sagen würde. Er ist ein Objekt. Ich brauche dich, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und das gibt's auch in Gemeinde manchmal. Ich brauche dich, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Du bist einfach wie eine Marionette. Und das kann es in Gemeinde auch geben. Das kann es sogar in Bezug auf Jesus geben. Dass Jesus mir einfach meine Wünsche erfüllen muss. Und dass ich dann versuche, das zu bekommen, was Gott dann von mir braucht. Gott ist nicht mehr derjenige, den ich liebe und der mich liebt, sondern Gott ist derjenige, der mich zu einem bestimmten Ziel führen soll. Jesus wird dann so ein Taschengöttchen, den ich raushole, wenn ich ihn brauche. Aber ich lebe keine wirkliche Liebesbeziehung zu diesem Gott. Dann beten wir ihn vielleicht sogar an, singen vielleicht ein paar nette Lieder und erheben unsere Gefühle. Aber eigentlich geht es um mich, geht es um mein Anliegen. Eigentlich beten wir nicht Gott an, sondern uns selbst. Es geht eben um diese Herzenshaltung, die hier von Gott erkannt wird. Und das, was dieser Spirit auslöst, ist eben das, was bei Ahab auch da war. Ahab war der offizielle König. Aber wie gesagt, die Rosen hatte Isabel an. Sie war diejenige, die dominiert. Und ich gehe davon aus, dass in der Gemeinde Thyatira nicht die Gemeindeleitung selbst, sondern irgendwie andere Personen da versucht haben, Einfluss und Macht auszuüben in der zweiten Reihe. Und so durch die Blume hinweg Dinge versucht haben, in ihrem Sinne zu gestalten. Und das passiert ja auch manchmal in der Ehe. Ich habe eine witzige Karikatur gesehen. Da liegt ein Mann beim Psychiater auf der Couch. Der Psychiater fragt den Mann, fühlen Sie sich von Ihrer Frau dominiert? Und hinter der Couch sitzt die Frau auf dem Stuhl und sagt, nein, tut er nicht. Genau das ist es. Da hast du keine eigene Meinung mehr. Und das passiert auch in der Gemeinde manchmal. Dass man die Menschen so um den Finger wickelt und abhängig macht. Und gesagt, es kotzt mich an. Das soll nicht sein. Ihr sollt nicht abhängig von Menschen sein. Ihr sollt nicht abhängig von anderen Göttern sein, sondern die sind nur von Gott abhängig, von Jesus selbst. Und Jesus ist da sehr einseitig. Werde ich nicht dulden, dass ihr eure Herzen teilt. Menschen in der Gemeinde mit einem solchen Spirit lieben es eigentlich, wenn sie aus der zweiten Reihe heraus Menschen beeinflussen können und lenken können. Und gerade in pfingstlich-charismatischen Szene gibt es ja Menschen mit diesen Sonderbeauftragungen, die irgendwie durch die Lande tingeln und häufig unmündige und emotional verletzte Menschen sammeln um sich herum und dann angeblich dem Herrn, was weiß ich was alles, dort dienen. Und da häufig dieses große Bedürfnis nach Erfahrung ist, nach spirituellen Erfahrungen. Und wo die Trennlinie zwischen dem Okkulten und zwischen dem, was wirklich von Gott ist, manchmal sehr ineinander übergehen. Weil die Leute, die zu irgendwelchen esoterischen Seancen gehen, die erfahren auch was. Gar keine Frage. Und dann hat man irgendwelche Jünger, die Menschen sind nicht mehr abhängig von Christus, sondern von diesen Menschen. Da ist Gott sehr, sehr kritisch. Und dann haben diese Menschen häufig das Bedürfnis, in diesen prophetischen, übernatürlichen Strom mit hineingenommen zu werden, um so angeschlossen sein an diese Sonderoffenbarung, dass man sich dann besser fühlt und dass man sich elitärer fühlt und dass man doch ein bisschen geistlicher ist als die anderen in den anderen ungeistlichen Gemeinden. Sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Wir brauchen keinem Menschen hinterherzulaufen, liebe Schwestern und Brüder. Der gleiche Geist, der in Paulus, in Martin Luther, in Billy Graham oder sogar in Reinhard Bonnke gewirkt hat, der lebt auch in jedem Einzelnen von euch, wenn du Jesus nachfolgst. Du folgst Jesus durch den Heiligen Geist nach. Bitte folge keinem Menschen nach. Hier wird es dann sehr, sehr kritisch ab Vers 22. Da wird wieder aus Bett geworfen, die ihr gebrochen habt. Und dann heißt es ja, dass er derjenige ist, der die Herzen und Nieren erforscht, Vers 23. Und hier geht es wieder darum, dass die Gemeinden erkennen sollen, da geht es um die Universalität. Gott ist derjenige, der Herzen und Nieren erforscht. Und das muss uns nicht Angst machen. Nicht dieses Lied, dieses Kinderlied, pass auf, kleines Auge, was du siehst und so weiter, sondern Gott schaut uns immer liebevoll an. Immer. Und wenn er uns anspricht, dann ist es, ich finde es wichtig, dass wir das mithören, im gesamten Kontext der ganzen Heiligen Schrift, dass wir mithören, es ist ein liebevolles Rufen, es ist ein, Leute, kommt zurück zu mir, weil das, wo ihr seid, das, wo ihr euer Herz hinausgerichtet habt, wird euch kaputt machen. Kommt zu mir. Es muss uns nicht Angst machen, dass Gott derjenige ist, der Herz und Nieren erforscht. Das ist das Gute. Und dann heißt es dort, dass es Menschen gab, die die Tiefen Satans erforscht haben. Auch wieder so eine Strömung, die sagte, man müsste erstmal alles mitgemacht haben. Also diese Gnosis, diese Erkenntnis hat man erst, wenn man die Tiefen Satans erforscht hat. Das ist etwas, was auch in ein Jahrhundert später oder im nächsten Jahrhundert dann damals bei den sogenannten Gnostikern auftrat. Diese Theologie, dass man erstmal in die Tiefen Satans hinabsteigen musste. Also das Böse erstmal so richtig kennenlernen muss, damit man dann irgendwann mal sich bekehren kann. Und Jesus sagt, das braucht ihr nicht. Vergesst es. Das ist nicht nötig. Und am Ende, ab Vers 26 bis 29, da ist ein sehr, sehr spannender Zusammenhang mit dem Alten Testament erkennbar. Da heißt es, wer überwindet. Wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Völker. Und dann zitiert Johannes hier Psalm 2. Und Psalm 2 ist ein Vers 27 ist fast wortwörtlich dort übertragen. Nur ein Wort fehlt. Ein wortwörtliches Zitat aus Psalm 2. Und Psalm 2 wurde schon vor Jesus messianisch gedeutet. Das heißt also auf den Messias hin ausgerichtet. Das war ein Psalm, der auf den kommenden Messias hindeutet. Und Jesus sagt hier gewissermaßen, ich bin der Messias und die Macht, die ich habe, die werde ich euch geben, liebe Gemeinde. Wenn ihr überwindet, wenn ihr dranbleibt. Und dieses Überwinden und Dranbleiben können wir auch nicht aus uns selbst heraus. Die frohe Botschaft ist, wir sind mit Christus verbunden. Jetzt schon, für immer und ewig. Und in seiner Kraft können wir überwinden. Nicht in meinem starken Willen, sondern durch das Blut des Lammes, wie es in Offenbarung heißt, sind wir Überwinder. Ich merke immer wieder, wenn ich mit Christen spreche über die schwierigen Zeiten und über die Endzeit und über was alles noch kommen wird, die Angst, die da mitschwingt. Werde ich dranbleiben? Werde ich dem Herrn treu bleiben? Und dann sage ich, für mich, ich, der alte Jan, ohne Christus, vergiss es. Ich würde sofort weglaufen. Ich habe so viel Angst vor Schmerzen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber Christus lebt in mir. Ich kann nur überwinden durch Christus, der in mir lebt. Und das ist etwas, mit dem wir in die Zukunft gehen dürfen. Mit diesem festen Wissen und Glauben. Christus lebt in uns. Durch den Heiligen Geist. Dadurch können wir überwinden. Er ist unsere Kraft. Er ist unsere Stärke. Nicht mein eigener Wille, ich muss mich noch mehr anstrengen oder wie auch immer. Sondern Christus in uns ist derjenige, der uns hilft zu überwinden. Also Christus ruft die Gemeinde in Thyatira und damit auch uns heute zu sich zurück. Und er sagt, Leute, nicht in irgendwelchen Unzucht und Götzenopfer, Fleisch und Kompromissen mit der Welt und ihr müsst doch in diesem Verein dabei sein, und sondern er ruft uns zu sich zurück, weil ein ungeteiltes Herz wichtig ist in der Anbetung, in der inneren Ausrichtung auf Gott. Es geht um ein ungeteiltes Herz. Stell dir mal vor, ich würde heute Abend ins Bett gehen. Wir haben ein Ehebett und es ist so dumm, so schummrig, es ist nur eine kleine Nachttischlampe an. Und auf einmal entdecke ich in der Besucherritze den Ex-Freund meiner Frau. Und dann geht die Tür auf und dann kommt noch ein Ex-Freund rein. Und dann kommen noch Nachbarn rein und die sagen, hey, wir wollen alle bei dir mit hier im Bett schlafen. Stell dir das mal vor. Und meine Frau wird dann noch anfangen, mit mir zu diskutieren. So dachte ich, sei doch nicht so intolerant. Also, hier ist doch Platz genug. Und zur Not legst du dich da vor den, würde meine Frau Gott sei Dank nie tun. Aber versteht ihr, mit Jesus machen wir das manchmal so. Sei doch nicht so, du kannst doch noch ein bisschen, wir sind die Braut Gottes als Gemeinde. Jesus ist der Bräutigam, in der Offenbarung gibt es am Ende eine große Hochzeitsfeier. Und meine Großeltern sind beide schon bei Jesus. Liegen auf einem Friedhof in einem kleinen Dorf in Ostfriesland. Und auf ihrem Grabstein steht, selig sind, die berufen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Die haben ein sehr schweres Leben hinter sich gehabt, sind durch viele Krisen durchgegangen. Und am Ende ist derjenige selig, der an Jesus dran geblieben ist, ungeteilten Herzens auf ihn ausgerichtet. Selig sind, die berufen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Das ist unsere Ausrichtung. Da sind wir hin unterwegs. Und deswegen, liebe Gemeinde, lasst uns prüfen, jeder für sich selbst, habe ich ein ungeteiltes Herz? Und wenn das der Fall ist, dann fühle dich bitte nicht verdammt, sondern sag, oh Jesus, es ist passiert. Ich habe es zugelassen, dass ich mich manipulieren lassen habe. Ich habe es zugelassen, dass ich vom Weg abgekommen bin. Danke, dass du mich heute angesprochen hast. Hier bin ich wieder neu. Ich gebe mein Herz dir ganz hin. Nur Jesus allein. Lass uns zusammen aufstehen. Ich bitte das Lobpreisteam schon mal nach vorne zu kommen. Lasst uns jetzt innerlich, jetzt auch gleich während des Liedes, was das Lobpreisteam ausgewählt hat, das zu unserem Gebet zu machen. Dass wir einen absoluten Fokus wieder neu auf Jesus nehmen. Das ist nicht mehr Zweideutigkeiten und ach, wir könnten doch hier und wir könnten auch da und uns und auch als gesamte Gemeinde zu sagen, nein, Jesus, wir wollen es nicht mehr zulassen, dass der Geist von Isabel unsere Gemeinde zerstört. Unsere Liebesbeziehung zu dir zerstört, Jesus. Jeder für sich selbst. Eine radikale Liebe zu Jesus. Ich habe mich vor 18 Jahren ungefähr, am 2. August, ganz radikal für eine Frau entschieden. Und dass wir uns als Gemeinde und jeder persönlich, genauso wie bei der Hochzeit, ganz radikal sagen, das ist Jesus und an dem wollen wir unterwegs sein und keinen anderen Gott und keine anderen Sachen in unserem Herzen zulassen. Diese heilige Einseitigkeit. Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du unsere Herzen ausrichtest, neu auf dich. Und da, wo der Geist der Isabel, wo dieser negative Spirit mich persönlich, uns persönlich beeinflussen konnte, da binden wir das in dem Namen von Jesus. Und wir sagen, das ist in meinem Leben und im Leben dieser Gemeinde und dass es keinen Raum mehr haben soll. Wir weisen das zurück. Und wir beten, dass diese Gemeinde und dass wir als Christen in dieser Gemeinde neu von deiner Liebe durchflutet werden, Gott. Dass wir uns neu dir hingeben, ganz radikal auf dich ausgerichtet. Wir folgen keinem Menschen, wir folgen nicht der Gemeindeleitung, wir folgen nicht dem Pastor, sondern wir folgen dir, Jesus. Wir machen uns eins, wir stehen auf Augenhöhe miteinander, vor dir, haben unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Berufungen, aber wir sind auf Augenhöhe. Wir folgen keinem Menschen, sondern dir allein, Jesus. Und ich bete, dass du uns diese Ausrichtung schenkst, jedem Einzelnen persönlich, dass wir uns neu von dir rufen lassen, Jesus, dass wir umkehren. Du rufst die Gemeinde Thyatira zur Umkehr. Und leider haben einige Leute dort nicht darauf geachtet, nicht darauf reagiert. Ich bete, dass es bei uns anders ist, Jesus. Dass da, wo wir persönlich und wir als Gemeinde gerufen sind, dass wir dir antworten. Auf dein werbendes Rufen. Im Namen Jesus. Amen.